herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Liebe Conny, liebe Basti, wir machen einen kleinen Check-in, wie es sich für gute Meetings gehört. Und meine Frage heute für den Check-in ist, wenn du nur eine Stunde am Tag arbeiten dürftest, was würdest du tun?
Ich starte mal rein. Sehr, sehr gute Frage. Aber mir fällt sofort was ein. Ich würde Meetings besser machen.
Okay. Conny?
Ich würde Podcasts aufzeichnen.
Ah, oh, schön.
Und du?
Ich würde Konzepte schreiben, um die Arbeitswelt ein kleines Stückchen besser zu machen und die Konzepte dann gerne noch kurz vertesten in der nächsten Stunde, um dann zu gucken, was könnten wir verbessern und das dann gerne an andere Leute weitergeben.
Jetzt hast du aber fies deine eigene Frage ausgehebelt, wenn du 2 Stunden arbeitest.
Das war dann am nächsten Tag.
Ach so, okay. Gut, und damit herzlich willkommen in der neuen Woche, herzlich willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen Sebastian Wittmann und Basti Weikert. Ich freue mich so, dass ich diese beiden wunderbaren Gäste zu Gast habe. Wir werden nämlich heute, deswegen der etwas andere Einstieg mit dem Check-in, über das Thema Meeting sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie man lernt, gute Meetings zu machen. Das heißt, wir sind heute im Format Learnspiration und das Thema sind Meetings. Und jetzt übergebe ich euch erstmal nochmal flugs an Sebastian und Basti mit der Bitte, könnt ihr einfach ganz kurz mal so ein bisschen was zu euch sagen, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine klitzekleine Idee davon haben, wer ihr so seid und was ihr eigentlich mit guten Meetings am Hut habt.
Vielen Dank, liebe Conny. Ich starte mal rein. Genau, also wir sind die Gründer von Neue Meetingkultur und wie es der Name schon mit sich bringt, ist unsere Mission, wir wollen Meetings besser machen. Also unser Antrieb ist weniger Meetings, dafür bessere Meetings und das ist das, was uns antreibt, weil wir festgestellt haben und wir kommen wahrscheinlich im Laufe auch des Podcasts auch nochmal drauf, warum uns das Thema so unter den Fingernägeln brennt. Wir wollen den Leuten helfen, gute Meetings zu machen, die Zusammenarbeit in Meetings besser zu machen. Und dafür sind wir unterwegs. Und deswegen super schön, dass wir da sein dürfen, Conny. Und ich gebe natürlich gleich den Ball an Sebastian rüber.
Genau. Hi, Sebastian. Ich bin der Co-Gründer von der neuen Meetingkultur. Und wie der Basti schon gesagt hat, es geht darum, weniger dafür bessere Meetings zu machen. Und es geht aus unserer Sicht auch gar nicht darum, Meetings schlecht zu reden, sondern Meetings wieder zu Orten echter Zusammenarbeit zu machen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir zusammen deutlich mehr schaffen, dass wir deutlich bessere Lösungen finden und effektiver und effizienter zu arbeiten können, als dass wir das jemals alleine machen können. Und das ist so unsere Mission, weil Meetingzeit ist Lebenszeit und zwar meine und die der anderen. Und das ist so der Antrieb wirklich, Meetings einfach ein ganzes Stück besser zu machen. Und was besser bedeutet, werden wir wahrscheinlich heute im Podcast besprechen.
Vielen lieben Dank. Also ihr seid damit ja auf einem Thema sozusagen, das aktueller nicht sein könnte. Weil ich glaube tatsächlich, jeder, der hier zuhört, verbringt einen Großteil seiner Lebens- und Arbeitszeit in Meetings. Und ich würde hoffen, dass es gute Meetings sind. Ich bin mir aber relativ sicher, dass bei praktisch jedem Zuhörenden wirklich viel Luft nach oben ist. Umso wichtiger, dass wir lernen, wie wir gute Meetings machen. Lasst uns vielleicht mal so anfangen, dass wir mal so ein Bild zeichnen, wie so das übelst mögliche Meeting-Setting aussehen könnte. Also lasst uns mal sozusagen zusammen so ein richtiges Horrorbild zeichnen. Und dann dröseln wir auf, wie wir lernen, dieses Szenario zu einem schönen, energiespendenden, effizienten sozusagen Szenario umzubauen, in dem wir richtig Lust haben, in Meetings zu gehen. Lasst uns mal starten.
Okay.
Was macht denn so ein Meeting so richtig, richtig, richtig schlecht?
Also ich habe eine wahre Geschichte im Kopf. Und zwar hat die auch mit dem Bastian zu tun. Und das war auch so der Startschuss für unsere Reise in die neue Meetingkultur. Und zwar hat er mir am Sonntagabend mal seinen Kalender gezeigt, als er noch bei einem bayerischen Automobilhersteller mit 3 Buchstaben gearbeitet hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, habe ich zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wann du noch arbeitest, weil jeden Tag ungelogen 6 bis 8 Meetings drin waren. Und die waren teilweise auch noch überbucht. Und ich dachte mir nur, wann kommst du noch zur eigentlichen Arbeit? Weil ich auch wusste, dass die Meetings manchmal sehr gut waren, aber auch ganz, ganz oft wirklich fürchterlich waren. Und so ist das alles gestartet. Also allein schon die schiere Menge an Meetings, die aneinanderhängen ohne Pausen, ist schon ein totales Horrorszenario. Und dann kann der Basti vielleicht mal in die Meetings reinzoomen, was da alles schief gehen kann.
Ja, danke. Jetzt hat es mir gerade vorhin, Conny, als du das angeteasert hast, schon irgendwie die Nackenhaare aufgestellt. Aber ich gebe gerne mal einen Einblick. Ja. Also es fängt ja schon an bei der Vorbereitung von Meetings. Also da kannst du ja theoretisch und nicht nur theoretisch, sondern praktisch, legst du ja damit den Grundstein auch für ein gutes Meeting. Das heißt, du stellst ein Meeting ein, lädst erstmal jeden dazu ein, der dir einfällt. Das heißt, es sind erstmal viele, viele Leute im Meeting und die Frage ist ja, tragen die überhaupt dazu bei, dass das Meeting auch zielführend ist, also das Ziel erreicht. Oftmals ist es ja so, die Leute bekommen eine Einladung und aus der Einladung ist überhaupt nicht ersichtlich, worum geht's denn eigentlich? Ja, also allein das fehlt, warum treffen wir uns eigentlich, warum bin ich denn jetzt mit dabei? Der Klassiker ist natürlich, das Meeting startet und die Leute kommen so tröpfchenweise rein, weil sie zu spät kommen, weil sie davor noch ein Meeting haben. Und als Moderator tust du dir natürlich total schwer, dann die Leute dann, die zu spät kommen, nochmal abzuholen. Das heißt, es kostet nochmal Zeit. Und wenn wir auch gar nicht wissen, warum wir uns eigentlich treffen, ja, stellen wir uns natürlich am Anfang die Frage, was machen wir denn heute eigentlich? Ja, das kostet so viel Zeit, die du da drin eigentlich verbrennst. Und Thema Moderation, das ist auch was in sehr, sehr vielen Meetings fehlt. Jemand, eine Person, die für Struktur und Ordnung sorgt. Jemand, der vielleicht auch unnötige Diskussionen unterbindet. Also das sind wir schon beim nächsten Horror-Meeting, ein Meeting, wo wild durcheinander geredet wird, wo gar nicht klar ist, wer hat denn jetzt eigentlich hier den Lead? Was geht's denn eigentlich? Ja, und am Ende des Tages gehen wir raus. Keiner weiß, wer macht denn jetzt eigentlich was? Ja, dann braucht's halt nochmal ein neues Meeting. Ja, also Sebastian lacht, das ist ein Teufelskreis.
Mhm. Ja, das kann ich total spiegeln. Also mein absolutes Horrorszenario sind Meetings mit Teilnehmerkreis. Da musst du die Adressatenleiste aufklicken, damit du sozusagen alle sehen kannst. Das ist schon mal ganz toll. Dann kommst du rein und im besten Fall kannst du zumindest aus dem Titel des Meetings irgendwie erkennen, so grob, worum könnte es gehen. Aber es gibt keine Agenda, aber zumindest der Titel spricht halbwegs. Und dann hat aber derjenige, der das Meeting organisiert hat, gar keinen wirklichen Plan, was er da wirklich besprechen möchte, sondern, naja, er weiß, wir haben ein Thema, aber wie wir dem uns das nähern, schwierig. Und ja, dann habe ich immer das Gefühl, in solchen Meetings werde ich nur älter und grauer, aber kein Stück weißer. Und ich habe da überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Deswegen, wie machen wir es denn besser?
Tatsächlich fängt ein gutes Meeting schon weit vorher an, bevor das Meeting überhaupt eingestellt wird. Und wenn die lieben Hörerinnen oder Hörer mal auf der Website neumeetingkultur.de vorbeischauen, gibt es ein Herzstück. Und zwar nennt sich das die Meeting-Matrix. Und ich fange einfach mal kurz an, die zu erklären, Basti, und dann springst du einfach mit rein. Die Meeting-Matrix hilft dabei, zu erkennen, welche Meetings es überhaupt braucht. Und wenn es das Meeting braucht, welchen Typ Meeting es braucht. Und ich glaube, wir könnten ganz, ganz viele der total unsinnigen Meetings schon im Keim ersticken, wenn wir sie gar nicht erst ansetzen. Und zwar die wichtigste Frage, bevor ich ein Meeting ansetze, ist, dient mein Meeting, was ich gerade eintippen will in Teams und die Einladungen kurz vorm Verschicken bin, dient mein Meeting denn der reinen Informationsweitergabe? Und wenn es das tut, dann ist es meistens dann auch kein Meeting, sondern es ist vielleicht eine E-Mail oder eine Slack-Nachricht oder ein kurzes Erklärvideo oder was auch immer oder vielleicht ein One-Pager. Also das heißt, wenn ich mir vorher überlege, dient mein Meeting der reinen Informationsweitergabe, dann kann ich schon mal Nein im Kopf machen. Und auf der Website findet man auch ganz, ganz viele Ideen, wie man dann so asynchrone Kommunikation starten kann. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, warum wir da so große Fans sind.
Unbedingt.
Und das ist schon die erste wichtigste Frage, wenn ich am Schreibtisch sitze, braucht es das Meeting überhaupt? Und wenn ich mir sicher bin, es geht die nicht der reinen Informationsweitergabe, sollte die zweite Frage sein, warum will ich mich denn dann mit anderen Leuten treffen? Und der Zweck, wenn wir den Zweck wissen oder den Grund dafür wissen, dann wissen wir auch, welches Meeting wir brauchen. Und da übergebe ich an den werten Kollegen Weikert.
Vielen Dank, lieber Herr Wittmann. Ich tauche mal ein in die Meeting-Matrix. Also wie der Sebastian ja gerade schon so schön gesagt hat, ist sich im Vorfeld überhaupt mal Gedanken zu machen, warum braucht es denn das Meeting? Und wir sind dann auf dem Pfad, was ist denn eigentlich ein guter Grund, ein Meeting einzuberufen? Und wir klammern jetzt bei der Meeting-Matrix bewusst mal zum Beispiel so die 1:1 Meetings aus, wo es zum Beispiel darum geht, dass ich mit meiner Führungskraft mal so ein Halbjahres- oder Jahresgespräch mache. Das ist mal außen vor, weil das ist auch ein guter Grund, ein Meeting zu machen. Uns geht es ja auch darum, das Thema Zusammenarbeit besser zu machen. Und daraus sind eben 5 Meeting-Typen entstanden, wo wir sagen, hey, für sowas lohnt sich definitiv, ein Meeting einzuberufen. Ich gebe mal einen kurzen Einblick. Wer agil arbeitet, hat mit Sicherheit schon mal vom klassischen Daily gehört, also ein Synchronisationsmeeting, wo wir als Team zusammenkommen. Und bei Team meine ich, wir sind ein Team, die zusammen an einer Dienstleistung, an einem Service, an einem Produkt arbeiten. Und natürlich geht es da auch um Informationen, die wir in einem Sync-Meeting teilen, aber das sind arbeitsrelevante Informationen, die wir brauchen, um an diesem Produkt arbeiten zu können. Das ist ein kurzer, knackiger Sync. Wir kommen zusammen, wir teilen arbeitsrelevante Inhalte, wenn es zum Beispiel darum geht, hey, ich war gestern mit der Kollegin oder dem Kollegen vom Vertrieb zusammen. Das könnte zum Beispiel, Sebastian, für dich spannend sein, weil du die Info brauchst, um dann deinen Part an diesem Produkt weiterzuentwickeln zu können. Und das ist ein kurzer Sync, der uns hilft, uns zu synchronisieren, um dann wieder an unsere eigentliche Arbeit zu gehen. Das ist zum Beispiel das klassische Sync-Meeting, wobei ich da auch immer sage, es muss nicht immer jeden Tag stattfinden. Ich würde das immer so ein bisschen am Bedarf des Teams auch festmachen, wie häufig müssen wir uns treffen, uns synchronisieren. Kann auch nur jeden zweiten Tag sein, kann auch nur einmal die Woche sein. Also das hängt tatsächlich von den Bedürfnissen des Teams ab. Dann haben wir 3 Meeting-Typen definiert, wo es tatsächlich darum geht, überhaupt mal das eigentliche Problem zu verstehen. Weil oftmals ist es ja so, wir sind so schnell in der Lösungsfindung und stellen danach fest, oh, eigentlich haben wir das Problem gar nicht wirklich verstanden und wir haben irgendwo an dem Problem vorbei eine Lösung erarbeitet, mit dem aber niemand was anfangen kann. Das ist unser Problem-Meeting, wo es darum geht, mal ein komplexes Problem in seine Einzelteile zu zerlegen, um dann im nächsten Meeting-Typ Ideen zu generieren. Wie können wir denn dieses Teilproblem auch lösen? Und wir haben einen Meeting-Typen definiert, wo es einfach darum geht, Entscheidungen zu treffen. Also du siehst schon, wir ziehen verschiedene Ebenen aus den Meetings raus und sind Freunde von kurzen, knackigen Meeting-Formaten, die eben eine Ebene bespielen, weil häufig ist es in der Realität so. Wir haben Meetings, wo wir erstmal Informationen teilen, dann haben wir so einen strategischen Part, dann mischen wir das noch ein bisschen mit dem Operativen und wir sind Freunde davon, das einfach zu halten und eben diese Ebenen auseinanderzuziehen und dafür lieber ein kurzes Meeting zu machen, um dann auch entsprechend weiterarbeiten zu können. Und am Schluss, der letzte Meeting-Typ ist mein Lieblingsformat, was leider in der Praxis viel zu kurz kommt, die klassische Retrospektive, wo es einfach darum geht, dass wir mal als Team zusammenkommen und uns Gedanken machen, wie haben wir denn zusammengearbeitet, was davon können wir beibehalten, was können wir besser machen, ja, wo wir einfach unsere Zusammenarbeit reflektieren, daraus lernen, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, Conny, von dir, ja, und dann nach vorne gerichtet Dinge anders zu machen, damit einfach die Abläufe noch besser werden.
Das finde ich mega spannend, weil ich nämlich gerade ganz viele sozusagen auch eigene Fehler erkannt habe, nämlich eigentlich all das sozusagen in ein Meeting versuchen zu packen, was ihr jetzt eigentlich in, also nehmen wir mal Daily und Retrospektive raus, aber was ihr eigentlich 3 Meeting-Typen in 3 unterschiedliche reinpackt, packe ich und vermutlich auch viele andere ganz häufig in ein Meeting und versuche sozusagen mit der eierlegenden Wollmilchsau das Thema zu erschlagen, was ja eigentlich per Definition ganz offensichtlich zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, also es geht tatsächlich schon, aber erst dann, wenn das Team so ein bisschen drin geübt ist, weil es heutzutage gar nicht mehr darum geht, komplizierte Probleme auseinanderzubauen und zu lösen, sondern eher komplexe Probleme. Das heißt, wenn zum Beispiel unsere Followerschaft auf TikTok oder auf Instagram oder sowas von heute auf morgen einbricht, dann kann das ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Und wir haben alle aus unterschiedlichen Bereichen auch ganz unterschiedliche Brille auf, einen unterschiedlichen Blick drauf. Und wir glauben, mit unserer Lösung würden wir es sofort finden. Oder mit unserer Brille wird man sofort die Lösung finden. Aber häufig stellen wir fest, dass die komplexen Probleme erstmal auseinandergeschnitten werden müssen. Mhm. Und wir sagen immer ganz liebevoll, den Elefanten in Scheiben schneiden. Deswegen lohnt es sich erstmal, wirklich ein Problemverständnis zu haben. Und wenn das da ist, dann kannst du auch relativ schnell danach ein Lösungsmeeting machen oder ein Entscheidungsmeeting. Und wenn das Team gut eingespielt ist, also so nach 2-3 Mal, wenn man es ausprobiert hat, dann kannst du tatsächlich in 1,5 Stunden die 3 Meeting-Typen durchjagen, schön mit einer kleinen Pause zwischendrin, aber du hast aus einem komplexen Problem Einfaches gemacht, nimmst du das schönste Filet von dem Elefanten raus und bearbeitest das, findest Lösungen und entscheidest dich dafür. Und das Schöne daran ist, es wird nicht tot diskutiert, was ist denn überhaupt das Problem oder welche Lösung ist die beste oder mit welcher Lösung gehen wir jetzt denn raus, sondern das ist tatsächlich ein Prozess, wo wir miteinander was erarbeiten. Genau, das ist so der große Unterschied, glaube ich.
Das hat ja irgendwie auch ganz viel so von dieser Getting Things Done-Logik. Also im Prinzip eigentlich so ein Thema so klein zu schneiden, dass es dann wirklich auch behandelbar ist und machbar ist.
Genau, also auch bei Getting Things Done ist ja auch dieses Ausspeichern mit dabei, dass du erstmal alle Informationen aus dem Kopf rausbekommst, die dann kategorisierst, und das musst du nicht nur für dich alleine machen, sondern ja auch für die anderen, damit die überhaupt wissen, was du in dem Kopf hast für dieses Problem. Und das machen wir eben sichtbar. Wir arbeiten offline mit Klebezetteln oder auch online mit einem Online-Whiteboard. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass erstmal jede und jeder für sich das ausspeichert, was sie oder er im Kopf hat, also sowohl die Problematik als auch die Lösung. Und das hat einen wunderbaren Hintergrund. Deswegen sagen wir auch, wir wollen Zusammenarbeit ermöglichen, weil wenn erstmal jede und jeder für sich was erarbeitet, dann ist auch jeder involviert, egal wie hoch die Schulterklappe ist, egal ob Männlein, Weiblein, egal welche Hautfarbe, egal wie lang die Zugehörigkeit ist, sondern jede und jeder bringt erstmal das auf Papier oder aufs digitale Papier, was sie oder er im Kopf hat. Und das wird zusammengeschmissen, wird vorgestellt, kategorisiert und dann wird damit ganz strukturiert weitergearbeitet. Wenn ich das nicht aus dem Kopf ausspeichere, wie bei Getting Things Done, dann weiß ich nicht, was ich selber überhaupt im Kopf habe und was die anderen im Kopf haben. Das ist das ist eigentlich ein Grundprinzip bei uns, dass erstmal jede und jeder für sich arbeitet, um danach erst miteinander zu arbeiten. Mhm.
Ja, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung auch. Mhm. Das heißt, ich stelle mir zuerst mal die Frage, brauche ich überhaupt ein Meeting? Wenn ich nur Informationen weitergebe, suche ich mir irgendein anderes, im besten Fall asynchrones Format raus, um eben das Meeting zu umgehen oder beziehungsweise gar nicht erst ansetzen zu müssen. Wenn ich aber ein Meeting brauche zu Zweck XYZ, überlege ich mir im nächsten Schritt, was brauche ich für eine Art von Meeting? Da habt ihr im Prinzip sozusagen diese 5 unterschiedlichen Meeting-Typen aufgemacht. So, und jetzt bin ich in einem dieser Meetings. Nehmen wir vielleicht auch mal irgendwie dieses Daily und die Retro raus, weil die sind ja einfach von der Struktur her, ist das ja relativ klar, was da drin passiert und irgendwie auch ganz häufig schon beschrieben worden. Wenn wir jetzt sozusagen eines eurer 3 Formate Problem, Lösung bzw. Handlung reinkommen, wie baue ich dann sozusagen das Meeting sinnvoll auf im Sinne von, gibt es da irgendwie konkrete Hacks dann, um in dem Meeting selber einfach auch nochmal gut voranzukommen?
Also definitiv, wir haben jetzt zu Beginn ja auch mit einem Check-in schon gearbeitet, das heißt, jedes Meeting würde auch mit einem Check-in starten. Warum ist das aus unserer Sicht auch so wichtig? Der Sebastian hat es ja eingangs auch gut zusammengefasst, wenn plötzlich dein Terminkalender zu einem Tetris-Spiel ausartet und du nur noch von Meeting zu Meeting hetzt, hilft uns der Check-in einfach mal kurz innezuhalten, in uns reinzuspüren, wie geht's uns denn eigentlich, wie sind wir denn gerade da, weil wir sind nicht jeden Tag mit derselben Stimmung da. Jeder von uns hat ja in gewisser Weise ein Stück einen Rucksack mit dabei und es einfach geht drum, mal anzukommen, mal kurz durchzuschnaufen, damit du auch als Moderatorin oder als Moderator ein Gefühl dafür bekommst, wie sind denn die Leute gerade da, um dann auch damit arbeiten zu können. Wenn ich zum Beispiel weiß, der Sebastian kommt gerade gestresst noch aus einem Mithilfe und er das mithilfe des Check-ins der Runde auch kundtut, dann weiß ich das, da kann ich mich drauf einstellen und die Gruppe weiß es auch. Also das heißt, wir haben ein Bewusstsein füreinander geschaffen. Deswegen zuallererst wirklich auch mit einem Check-in zu starten, Es gibt natürlich für jeden Kontext unterschiedliche Fragestellungen. Also das muss man natürlich als Moderatorin, Moderator ein Stück weit auch dann evaluieren, mit welcher Gruppe habe ich es zu tun, welche Frage eignet sich denn jetzt für diesen Kontext auch zum Einstieg. Und wenn wir dann miteinander eingestiegen sind, ist es letztendlich so, dass man natürlich die Methodik erstmal auch erklärt. Wir arbeiten viel mit diesem Silent Brain Writing, also erstmal jeder für sich. Um dann, und das ist aus unserer Sicht ja ein Prozess, den wir durchlaufen innerhalb des Meetings, was ist denn eigentlich unser Problem, was ist denn der größte Schmerzpunkt, der uns gerade umtreibt, oder dann, wenn wir in einem Lösungsmeeting drin sind, wie können wir dafür sorgen, dass wir diesen Schmerzpunkt lösen? Und das sind ja diese Triggerfragen, wo wir dann erstmal in eine Sammlung gehen. Jeder hat die Möglichkeit, mal alles auszuspeichern, um es mal auf das Tableau zu bringen. Und wir arbeiten gerne auch mit der Methode des Dot-Votings. Also jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer des Meetings kriegt auch eine bestimmte Anzahl dann an Klebepunkten oder virtuellen Klebepunkten, um dann sich erstmal im Laufe des Prozesses mal für ein Thema zu einigen, mit dem wir weiterarbeiten wollen. Wir haben natürlich auch noch andere Methodiken damit mit dabei, sei es jetzt unser Entscheidungsfenster, mit dem wir gerne arbeiten, wo wir dann eben auch Probleme oder Lösungen hinsichtlich Aufwand und Nutzen kategorisieren. Und natürlich jedes Meeting muss natürlich auch mit einem Check-in dann auch beendet werden. Ist ja ganz klar, wenn wir einchecken. Genau.
Das finde ich total spannend, weil ich auch da jetzt wieder Themen drin entdeckt habe, wo ich irgendwie selber an kleinen Stellschrauben drehen kann. Der Check-in, der fällt tatsächlich ganz häufig hinten runter, der Check-out ganz genauso. Also das ist ja was eigentlich jeder total easy machen kann. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie steht ihr zu Regelmeetings? Weil was wir jetzt tatsächlich gerade besprochen haben, sind ja wirklich sehr themenspezifische Meeting-Formate. Und jetzt ist ja aber tatsächlich, und ich glaube, das können viele Zuhörenden auch am eigenen Leib nachfühlen, in vielen Konzernen ist es ja ganz klassisch üblich, für bestimmte Runden so Regeltermine aufzusetzen, Regelaustausche zu implementieren und tatsächlich eher so immer mit diesem Satz, naja, dann haben wir den Termin halt schon mal im Kalender stehen, weil der füllt sich ja eh schnell. Und was wir damit dann machen, oh, gucken wir mal. Aber dann haben wir ihn schon mal. Also wie steht ihr zu Regelterminen? Kann das Sinn machen? Wenn es Sinn macht, wie macht es Sinn? Da würde mich eure Meinung total interessieren.
Ich starte mal rein, weil interessanterweise oder witzigerweise hat mich das Thema erst letzte Woche auch so ein bisschen auf LinkedIn umgetrieben. Mhm. Ich mache mir da auch sehr, sehr viele Gedanken. Ich glaube, zu Beginn eines Jahres, also ich kann jetzt nochmal so ein bisschen aus der Erfahrung damals bei dem Automobilkonzern mit den drei Buchstaben sprechen. Es ist natürlich so, wenn du jetzt in einem Projekt arbeitest, es müssen sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Es gab einen Projektsteuerkreis, so nannte sich das Gremium, wo jede Woche zu einem festen Datum, zu einer festen Zeit sich das Projektteam getroffen hat und es wurden da drin Entscheidungen getroffen. Das macht natürlich Sinn, wenn du ein Projekt hast, wo relativ viele Änderungen passieren, wo auch regelmäßig und schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, dann ist das aus meiner Sicht legitim. Jetzt ist es aber auch oft so, naja, wir stellen uns jetzt am Anfang des Jahres ganz alle unsere Serientermine ein, weil wir wissen, zum Beispiel, wenn ich eine Führungskraft bin, Zeit ist nicht in diesem Maße vorhanden. Deswegen am Anfang des Jahres gleich alle Serientermine bis zum Ende des Jahres durch. Und dann sind die erst beim Kalender. Ich erschrecke immer wieder oder bin erschrocken, wenn ich jemanden einen Termin einstellen wollte, irgendwo in einem Monat, weil ich wusste, da ist vielleicht zum Beispiel mein Teilprojekt zu Ende. Ich würde das gerne mit ihm mal besprechen oder die Ergebnisse besprechen. Und ich dann da die Kalender schon sehe in der Zukunft, wie voll die schon sind. Und das hat mich eben dazu gebracht, einfach mal zu hinterfragen, braucht es wirklich jedes einzelne Regelmeeting, braucht es wirklich jeden einzelnen Serientermin? Weil die Erfahrung zeigt oftmals, klar, wir haben eine Standardagenda, wir rattern die so runter, aber bringt es wirklich auch den Mehrwert für die Leute, die daran teilnehmen? Ich glaube, dass, und da sind wir bei dem Thema Retrospektive, wenn wir öfter mal Haltepunkte einführen, wo wir wirklich mal reflektieren, bringt es das Format noch, bringt es diesen Mehrwert für alle oder müssen wir irgendwie gegensteuern, dann haben wir schon eine erste Indikation, hey, dann lasst uns doch mal vielleicht die Häufigkeit ändern oder lasst uns zumindest mal die Inhalte ändern oder vielleicht die Länge des Meetings. Ja, wir hätten schon immer mal wieder kleine Stellschräubchen, um diese Formate entsprechend unserer Bedürfnisse als Team zu schärfen, wenn wir denn diese Haltepunkte auch machen, wo wir reflektieren. Und das passiert häufig nicht. So ziehen wir diese Regelmeetings Woche für Woche durch. Danach treffen sich die Leute, gähnen so ein bisschen, oh, eigentlich hat es heute ja wirklich nicht gebracht. Und dann bin ich immer dabei zu sagen, naja, was hindert euch daran, da wirklich auch mal die Hand zu heben, zu sagen, hey, lasst uns doch mal schauen, wie wir dieses Format für alle zu einem Mehrwert bringen. Und deswegen lieber mal ein Meeting, wenn wir den Bedarf haben, anstatt uns Woche zu Woche durch diese Agenda zu quälen.
Das heißt, du rätst eigentlich sehr regelmäßig Meeting-Inventur zu machen und mal zu hinterfragen, braucht es das? Und wenn es braucht es das vielleicht in einer anderen Form? Also das heißt im Zweifelsfall lieber einmal sozusagen rauslöschen und das aufsetzen, was man dann wirklich braucht und im Zweifelsfall das einfach auch immer wieder dann nachzuschauen.
Auf alle Fälle, weil wir leben mittlerweile in einer sehr, sehr komplexen Welt. Die Welt ist gefühlt wahrnehmbar. Die Themen ändern sich sehr, sehr schnell. Die Rahmenbedingungen im Außen ändern sich immer schneller. Und ich meine, dieses Regelmeeting wurde am Anfang des Jahres ja schon auch zu einem gewissen Zweck eingestellt. Aber dieser Zweck kann sich ja trotzdem morgen schon wieder ändern. Das heißt, wir müssen einfach viel häufiger reflektieren. Sind wir noch unterwegs? Braucht es noch in diesem Maße? Oder müssen wir einfach die Inhalte, die Formate einfach entsprechend auch der Welt im Außen anpassen? Oder den Themen? Oder den Problemen?
Ich hatte auch noch ein konkretes Beispiel. Wir waren neulich in einem Großkonzern zu Gast. Da saßen 22 Leute in einem relativ großen Team. Es gab schon noch Unterteilungen von dem Team, aber 22 Leute. Und die Vorgängerin von der Chefin hat damals während Corona ein Meeting am Montag immer eingeführt. Und das Meeting hatte auch den Zweck, weil wir alle remote waren, wollten wir uns dann halt eben auch untereinander austauschen. Das verstehe ich auch total. Also den Zweck habe ich verstanden. Das Leiter hat dieses Meeting, das auch über Corona weitergelebt und keiner wusste so genau, warum treffen wir uns eigentlich. Montagmorgen um 9 wollten eigentlich alle loslegen mit dem Arbeiten. Und dann saßen von 22 Leuten auch wirklich 22 da und nur 3 haben sich aber wirklich aktiv beteiligt und die anderen waren genervt. Und dieses Meeting war relativ schnell dann auch überarbeitet. Es gab dann Alternativen dafür, für ganz kleine Synchronisationen, aber in den Teams, in diesen Unterteams. Und ist vielleicht jetzt eine Milchbuben- oder Milchmädchenrechnung. Aber wenn du dir vorstellst, dass 22 Leute jeden Montag, also 4-mal im Monat, zusammenkommen und wir mal mit 100 Euro rechnen, was so im Schnitt Personalkosten sind, dann haben die jeden Montag 2.200 Euro verbraten. Das sind 8.800 Euro im Monat. Ja, wenn man es hochrechnet übers Jahr, dann ist das ein nicht zu unterschätzender Betrag, der sich bei einem einzigen Meeting super schnell anhäuft. Also das ist schon auch ein durchaus betriebswirtschaftliches Loch, was da reingerissen wird, wenn wir schwachsinnige Meetings veranstalten. Und Schwachsinn jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern weil es einfach sinnlose Meetings sind teilweise, die wir gar nicht mehr hinterfragen. Ja.
Manchmal stelle ich mir es vor, dass es total zielführend wäre, wenn sozusagen neben dem Meeting so ein Meme mitlaufen würde, wo im Prinzip so die Geldscheine nach und nach immer weiter rausfliegen oder irgendwie verbrennen oder sowas, damit man das einfach tatsächlich vergegenwärtigt hat. Weil, wie du sagst, das ist ja Wahnsinn, wenn man so eine große Anzahl Personen in einem Meeting sitzt, davon eigentlich überhaupt nichts mitnimmt. Und ja, du sagst es Milchmädchenrechnung, weil die treffen sich in der kleineren Runde. Aber ganz ehrlich, so wie ihr das gerade beschrieben habt, dürften diese kleineren Synchronen ja dann wieder deutlich zielführender und sinnstiftender sein. Ja. Also das heißt, dann ist es ja dann gut angelegtes Geld. Insofern total spannend. Es würde ich tatsächlich noch gerne eine inhaltliche Frage zum Meeting stellen und dann muss ich euch noch ganz kurz zum Thema Lernen löchern, weil wir sind ja im Was lernst du Podcast. was ich feststelle ist, und da bin ich wieder bei den sozusagen Regelrunden, ich habe ein relativ großes Team. Und wenn ich nicht sozusagen aktiv mir Termine mit meinen Direct Reports in Terminkalender stelle, um die einfach auch zu sehen und zu fragen, wie geht's ihnen, dann fallen die mir wirklich in diesen Tagen, in denen irgendwie Themen reinfliegen, Meetings reinfliegen und man echt auch gut durchgetaktet ist, fallen die mir hinten runter. Deswegen gehe ich tatsächlich dazu über, auch wenn ich solche Regeltermine überhaupt nicht mag, bei den One-on-Ones tatsächlich eigentlich eine Ausnahme zu machen, weil ich das sinnvoll finde, Zeit, wirklich auch bewusst Zeit für den Austausch mit denen im Kalender zu reservieren. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich solche Termine dann einfach auch nochmal anders gestalten kann, anstatt zu sagen, schön, wir haben die Stunde jetzt, worüber möchtest du mit mir sprechen?
Die Frage ist natürlich, finden die remote statt oder macht ihr die vor Ort?
Remote,
okay.
Remote, wir sind ein verteiltes Team.
Weil ansonsten hätte ich dir jetzt natürlich auch mein, oder unser, der Sebastian nickt schon, wir sehen uns ja, das ist ja das Schöne, eines unserer Lieblings-Meetings-Formate, gerade wenn es um dieses 1:1 geht, diesen Austausch als Walk-and-Talk zu machen, also sprich, ihr trefft euch draußen, geht eine Runde in der Natur. Das Ganze kann man natürlich trotzdem machen, indem ihr diese Stunde nutzt und mit eurem Telefon, also das per Telefon macht und dann nach draußen geht, um euch mal auch aus eurem Homeoffice oder wo ihr auch immer seid, mal rauszuziehen, um einfach auch mal die Perspektive zu wechseln, also das mal an einem anderen Ort zu machen, also als, ja, trotzdem Walk and Talk, aber dann per Telefon, um mal ein anderes Format zu machen. Inhaltlich würde ich jetzt mal, Sebastian, mal an dich übergeben, ob du da noch eine Idee hast, wie man natürlich inhaltlich das schärfen kann.
Also ich habe 2-3 Ideen noch. Was man natürlich machen könnte, ist auch mal, wenn es jetzt dich belasten sollte, dass es so viele sind, die aber trotzdem wichtig ist, dass du dich mit den Leuten austauscht, vielleicht das Format etwas zu kürzen und dafür aber eine Struktur reinzubauen, die Leute innerhalb von 2-3 Mal, wenn wir uns zum Beispiel treffen, einfach auch checken. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wirklich einen Mini-Check-In, was ist denn jetzt unmöglich das dringlichste Problem, was ich gerade habe? Vielleicht kann man sogar auch positiv starten, so was läuft denn gerade richtig gut oder was ist denn auch was, worauf ich gerade stolz bin, was die letzten 2-3 Wochen passiert ist? Dann, wo brauchst du denn wirklich Unterstützung oder wo steht eine Entscheidung an, die du nicht alleine treffen willst, sowas? Und dann kann man ja tatsächlich noch 3, 4, 5 Minuten auch nutzen, einfach Banalitäten oder einfach klassischer Austausch zu machen und dann einen schönen Checkout. Weil wenn man das gewöhnt ist, dass es bei dir super persönlich ist, aber eben auch gut durchgetaktet, dann ist das das Beste aus beiden Welten, finde ich. Weil man hat diese Struktur, diese Leitplanken, wo ich weiß, die Conny führt mich da jetzt durch oder wir führen uns gemeinsam durch. Und es geht tiefen Inhalt rein und wir können aber auch ganz persönlich uns austauschen, dann ist es, glaube ich, gar nicht so unbedingt der zeitliche Faktor, der da entscheidend ist, wie tief man da eintaucht, sondern eher dieses Gewohnte. Und es gibt ja auch diese Creativity by Constraints, also dass so Leitplanken uns häufig sogar helfen, sehr konzentriert in das Thema einzutauchen. Mhm. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist, vielleicht kann man Teile von euren One-on-One sogar ein bisschen auslagern, dass sich die Kollegin oder der Kollege, dass ihr zu zweit einen Ablageort habt für Fragestellungen, die Person mitbringt. Also könnte zum Beispiel ein Online-Whiteboard mit sein, wo die Dame oder der Herr dann einen Link ablegt und sagt, schau mal, betrifft uns das eigentlich? Oder sie legt ein Dokument ab oder ein One-Pager, was sie sich für Gedanken gemacht hat. Oder wenn ein Problem da ist, kann sie dort schon mal die 3 Ideen, die sie oder er hat, skizzieren, sodass du einfach im Vorfeld 5 Minuten Zeit hast, dich einzulesen. Und dann trefft ihr euch so ein bisschen versetzt, wenn ihr euch normalerweise um 16 Uhr getroffen hättet, gerne um 16:10 Uhr. Dann habt ihr beide noch mal kurz Zeit durchzuschnaufen. Du hast 5 Minuten Zeit zu gucken, was kommt denn jetzt auf mich zu? Also wirklich im positiven Sinne, was bringt sie oder er denn jetzt mit? Und dann hättest du so die eierlegende Wollmilchsau fast aus einem kurzen One-on-One, das total in die Tiefe gehen kann, wo du auch das Zwischenmenschliche drin hast und das Inhaltliche sauber aufbereitet hast. Und das hat auch so ein bisschen was, also Erziehung ist zu krass, aber es macht auch die Kommunikation und das gemeinsame Denken leichter, wenn diese Strukturen da sind und ich schon weiß, wenn ich zur Conny komme mit einem Problem, dann bringe ich auch schon mal 2 Lösungen mindestens mit, weil dann können wir zusammen viel, viel schneller eine Entscheidung treffen. Und dann ballt sich das nicht alles in einem Termin, wo ich mir erst überlegen muss, was erzähle ich jetzt in der Conny überhaupt.
Ja. Das finde ich mega cool. Ich glaube, das klaue ich mir genauso. Vielen Dank. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass ihr gerade mit der Struktur Struktur, also einmal mit dem Format. Walk and Talks finde ich total toll. Habe ich früher viel gemacht, mache ich tatsächlich gerade viel zu wenig. Danke, dass ihr mich da nochmal gerade dran erinnert habt, dass das eigentlich ein Energiespender ist. Und zum anderen einfach mit der Art der Strukturierung, glaube ich, habt ihr gerade auch für alle Zuhörenden einen riesengroßen Mehrwert geliefert. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, inhaltlich machen wir jetzt einen Deckel drauf, weil ich finde das super rund und ich habe wahnsinnig viel gelernt, wie man Meetings besser macht. Dafür vielen Dank. Und jetzt würde ich euch gern jeweils eine Abschlussfrage stellen. Wir sind ja im Was lernst du Podcast. Das heißt, das Oberthema ist immer das Thema Lernen. Gibt es etwas, was euch in der letzten Zeit lerninspiriert hat? Habt ihr irgendeinen Podcast gehört, einen Artikel gelesen, ein Buch gelesen, ein Gespräch gehabt, ein Video geguckt? Egal was, es muss überhaupt nichts mit Meetings zu tun haben. Es muss euch nur learnspiriert haben. Gibt es irgendwas, was ihr teilen wollt?
Ich starte mal rein. Was man wissen muss bei mir, jetzt sind wir bei dem Thema Stärken. Auf Platz 2 meiner Stärken ist das Thema Expertise. Das bedeutet, ich bin wie so ein Wissensschwamm. Also ich muss ständig lernen. Ja, das ist auch so ein bisschen mein innerer Antreiber. Und bei mir ist es echt so, dass ich glaube pro Jahr 2-3, also mir bewusst 2-3 Auszeiten nehme, wo ich auch lerne, also wo ich auch neue Formate kennenlernen möchte. Und wo ich gerade unterwegs bin, ist das Thema regeneratives Wirtschaften. Also wie können wir Teams oder auch Organisationen dazu befähigen, über Nachhaltigkeit hinauszugehen und mehr in dieses regenerative Denken, Handeln und Wirtschaften zu kommen. Das finde ich super spannend. Ist auch ein Thema, was, glaube ich, noch mehr, und ich glaube, wir stehen da auch erst am Anfang, noch viel, viel mehr auch in die Köpfe, in die Unternehmen, in die Teams rein muss. Da lerne ich gerade sehr, sehr viel mit dazu.
Wie cool. Ganz spannendes Thema. Die Stärke, Expertise teilen wir, also dieses Wissensschwamm und alles aufsaugen, bin ich total bei dir. Basti, darf ich noch eine halbe Anschlussfrage stellen, bevor wir den Sebastian durchhören? Wie bastelst du dir denn sozusagen Zeit in deinen Kalender, der vermutlich, nachdem du dich ja sozusagen beruflich mit dem Thema Meetings beschäftigst, deutlich besser strukturiert ist als der vermutlich von vielen anderen, aber wie bastelst du dir denn diese Lernzeit in den Kalender rein?
Also was ich tatsächlich mache, ist, dass ich mir bewusst Fokuszeiten gebe. Also ich habe für mich festgelegt, dass ich zum Beispiel keine Meetings mehr vor 9 Uhr oder zum Beispiel nach 17 Uhr mache. Und für mich ist auch die Mittagspause immer sehr, sehr heilig. Das sind natürlich jetzt auch, geht jetzt übers Lernen hinaus. Das sind für mich Blöcke, wo ich einfach auch mal für mich kreativ sein kann, um vielleicht nochmal neue Ideen zu spinnen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich mir zum Beginn des Jahres so auch in einer Art Jahresreflexion mir die Frage stelle, wo willst du denn heuer hin? Was interessiert dich denn? Und ich dann aber auch bewusst das dann mit Urlaub verbinde. Also ich nehme bewusst auch wirklich Zeit und nehme dafür auch Urlaub, um diese Themen auch wirklich machen zu können. Also ich versuche gar nicht, die irgendwo zwischen rein zu wurscheln, sondern ich nehme bewusst auch für dieses Thema Lernen eine Auszeit, sei es jetzt ist es jetzt ein Tag oder je nachdem, wie auch dieses Format gestaltet ist, kann auch mal eine Woche sein. Ich nehme da bewusst auch eine Auszeit.
Also das heißt, du bist der Typ Deep Dive.
Ja, richtig. Und das bringt ja die Stärke, Expertise ja mit. Ja, also ich muss das ja bis zum Meeresgrund muss ich das ja verstanden haben und da richtig eintauchen und das ja, in der Stunde ist das geht das nicht, deswegen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja,
genau.
Spannend. Sebastian, was learnspiriert dich?
Ich habe gerade schon länger darüber nachgedacht. Ich war vor kurzem als Experte mit dabei bei einem Markenaufbau oder bei dem Bootcamp für Markenaufbau. Und was ich da gemerkt habe, ist, wie unfassbar steil die Lernkurve ist, wenn die Gruppenintelligenz angezapft wird. Das heißt, es haben einzelne Personen, es waren meistens Freelancer, ihr Geschäftsmodell erklärt. Und meine Stärke ist unter anderem die Metaebene und die Fokussierung. Und ich kann ganz gut rauszoomen und dann verstehen, was ist denn eigentlich der Wesenskern von diesem Geschäftsmodell. Und ich habe aber nochmal ganz viel davon gelernt, dass andere einen ganz anderen Blickwinkel drauf haben, die gar nicht dieses Rauszoomen haben, sondern die waren total stark im Produkt sofort drin oder ganz stark bei der Person und gar nicht bei dem eigentlichen Geschäftsmodell. Und da habe ich wieder gemerkt, wie wertvoll diese unterschiedlichen Perspektiven sind und da lerne ich einfach wahnsinnig viel draus. Und insgesamt habe ich mein ganzes Arbeitsleben so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ich war eigentlich so ein bisschen Perfektionist früher. Und am allermeisten lernen wir auch jetzt zum Beispiel beim Aufbau von einer neuen Meetingkultur. Die letzten 2-3 Jahre haben wir am meisten gelernt, wenn wir uns Feedback von den Leuten geholt haben, die auf unserer Website unterwegs waren, die ersten Kapitel unseres Buches gelesen haben, die uns Feedback zu den Hacks gegeben haben, wenn wir eine Auftragsklärung haben mit Kundinnen und Kunden. Da lernen wir so unfassbar viel, weil wir immer unsere Perspektive haben. Und also das ist für mich das größte Geschenk, auch aus Kritik. Wenn wir irgendwie Mist gebaut haben und daraus zu lernen, das sind die Lernkurven bei mir am steilsten.
Also sozusagen Gruppenintelligenz besser nutzen ist so dein Lernthema gerade.
Mega. Und konstruktives Feedback oder auch mal harsches Feedback. Zwar ist Ego kurz davor und sagt so, ja, du spinnst wohl, aber Ego mal kurz zur Seite schieben und gucken, was ist denn Wahres dran an der Kritik. Das ist zwar echt schmerzhaft am Anfang, aber das habe ich sehr, sehr zu schätzen gelernt, muss ich sagen.
Das ist auch der Grund, warum wir zwar immer einen Run-and-Talk machen, weil wenn wir uns dann gegenseitig Feedback geben, können wir das nämlich gleich wieder in positive Energie umwandeln und beim Laufen dann wieder raushauen.
Ja, das ist schlau. Ich dachte, dann kann man wegrennen, wenn man es nicht mehr hören möchte.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich so an, als wenn dann einer wegrennen würde.
Kann natürlich auch mal vorkommen, aber bis dato, toi, 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 ist es bei uns zu einer nicht vorgekommen.
Naja, aber Wut kann ja auch ein Energiebooster sein. Also so.
Absolut.
Ihr beiden, ich danke euch von Herzen. Es war mir ein Fest, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, den Spaß, den wir es auch in dem Gespräch hatten, den hört man auch ein bisschen raus. Es war mir wirklich eine große Freude, Sebastian, ein inneres Blumenpflücken, wie du immer so schön sagst. Deswegen ganz bald wieder, ihr beiden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und viele wenig gute Meetings. Also möglichst wenig Meetings, aber die gut.
So ist es. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Dasein.
Ciao.
Ciao. Macht's gut.
Ciao.